Guten Abend. Das freie Senderkombinat FSK auf 93,0, 101,4 im Kabel, 105,7 im Kabel im südlichen Schleswig-Holstein. Ich begrüße Günther im Studio, Günther Jakob. Nach langer Zeit haben wir uns mal wieder hier zu einer Studiorunde verabredet. Günther, guten Tag.
Hallo, Werner. Es war ein spontaner Entschluss. Wir diskutieren heute sozusagen ohne Vorbereitung zu dem Thema Japan, was ein Wagnis ist. Die einzige Vorbereitung war ein altes Flugblatt von 1986 zu Tschernobyl rauszusuchen und das nochmal quer zu lesen.
Wir wollen heute darüber sprechen, wie die Situation sich darstellt, und zwar weniger anhand der Bilder, die schrecklich sind, die sowas wie Betroffenheit auslösen, und vielmehr darüber, wie Atomkraft als gesellschaftlicher Zusammenhang zu verstehen ist, um das mal so ganz allgemein erstmal zu formulieren, als gesellschaftlicher Zusammenhang, in den mehr oder weniger sich doch alle eingerichtet haben und dieses Einrichten ja im Wissen um die drohende Katastrophe geschieht und die Betroffenheit insofern, sagen wir, merkwürdig ist, wenn dieses Wissen da ist. Ich nehme mal das häufig Zitierte des Bundesumweltministers. Ein katholischer Kardinal soll vor 30 Jahren mit dem Glauben und der Gewissheit hinsichtlich der Atomkraft gebrochen haben und in den Kirchen was ausgelöst haben. Ich erinnere das gar nicht mehr so, was besagt er angesichts des Restrisikos, welches dann eine so vollständige Katastrophe auch darstellen kann, wäre das nicht verantwortbar. Das ist so das meistzitierte, was der Bundesumweltminister heute vor sich herträgt. Und dann seine eigene Betroffenheit darstellt und dann sagt so, und jetzt wäre eine Zäsur, in der dann auch zu überlegen wäre, was hinsichtlich der weiteren Minimierung wohlgemerkt des Restrisikos, also der teilweisen Abschaltung ist damit gemeint, zu tun wäre. Das wollen wir versuchen, so ein bisschen sowohl historisch als auch gesellschaftlich im Sinne von soziologisch dann und eben aber auch politisch versuchen einzuordnen. Vielleicht fangen wir an mit dem Politischen. Die Kernkraft ist eine politische Entscheidung gewesen, wenn wir das mal so formulieren. Und diese politische Entscheidung hat was zu tun mit weltweiten Kräfteverhältnissen, als Konkurrenzstandorte begriffen, große Nationen oder Nationenblöcke, die in der Formation des Kalten Krieges sich aufgestellt haben, nicht nur ökonomisch, sondern auch militärisch in der Konfrontation gegeneinander zu stehen. Da haben dann Entscheidungen für Atomkraft die Bedeutung, dass sie auch immer auf das Engste verknüpft waren, was Militär und was Wirtschaft anging.
Ja, die Situation ist im Moment ähnlich, wie sie 1986 war, als Tschernobyl explodiert wird und explodierte und Tschernobyl schwebt ja als große Metapher über dem Ganzen, obwohl die Bauart von diesem Reaktor in Tschernobyl wegen des Graphits bekanntlich eine ganz andere war. Aber was sich wiederholt ist, nicht nur dieses Ereignis selber, das dann so parallelisiert wird, sondern es wiederholt sich, dass eine sich selbst als kritisch verstehende deutsche Öffentlichkeit auftritt und sagt, wir haben jetzt plötzlich erkannt, wie problematisch das alles ist und wir wollen jetzt den Ausstieg. Das war schon 86 so. Damals hat der Spiegel von einem nie gewesenen Meinungsumschwung beim BRD-Volk gesprochen und die Überschrift 86 lautete Neue Mehrheit für den Ausstieg. Und ein paar Wochen später, schon im Mai 86, konnten dann tatsächlich die in einem Beobachter den Eindruck gewinnen, bei den Bundesbürgern handle es sich um Leute, die um ihre Gesundheit und ihr Leben besorgt sind und den Ausstieg wollen. Aber bereits kurze Zeit darauf, also einen Monat später, vermeldete damals die FAZ, so weicht die erste Aufwallung, Schluss mit der Kernenergie, inzwischen weithin differenzierteren Überlegungen, dass die Menschheit noch eine Weile mit dem Teufelzeug leben muss, begreifen inzwischen auch engagierte Gegner. Und das ist ein bisschen ähnlich die heutige Situation. Das heißt, dass ein sofortiger Verzicht auf die Kernenergie eine pure Illusion ist, wird immer vier Wochen später wieder klar. Es ist im Moment der Schock, so funktioniert Demokratie. Zuerst werden die Probleme in politische Probleme ver- und entfremdet, dann sieht auch der Strahlentod schon ganz anders aus. Man sieht ihn dann mit staatsmännischen Augen, also ein realistischer AKW-Gegner sagt dann, wir wählen die und die Partei und die wird die und die Partei dann zum Umdenken zwingen und dann wählen wir noch die Partei, die wird denen auf den Finger schauen und dann hoffen wir auf eine Preisrevolution bei der Solarenergie noch. Und in diesem Selbstverständnis Verständigungsprozess, wie er jetzt auch schon wieder abläuft, wo sich die deutsche Öffentlichkeit als eine besonders überlegene Öffentlichkeit und kritische Öffentlichkeit darstellt, die dann auch sofort bei dem Thema USA Obamas Schrottreaktoren ist. Das waren 86 die SU-Schrottreaktoren und bei dem Japaner an sich, der sozusagen im Land des Lächelns stupide in die Katastrophe geht, während hier aufgeklärte Leute diskutieren. Dieses Selbstbild stimmt ja hinten und vorne nicht. Die deutsche Ökobewegung ist die erfolgloseste Bewegung, die es überhaupt gab in der Geschichte aller Bewegungen. Sie hat absolut nichts erreicht und diese sogenannte Diskussionskultur, wie sie hier gepflegt wird, die in Gegensatz gesetzt wird zur japanischen Mentalität, ist ja in Wirklichkeit nur eine Kultur, die faktisch alles nochmal staatsmännisch die Risiken und Nebenwirkungen sozusagen staatsmännisch durchbuchstabiert, um dann zum Ergebnis zu kommen, dass eine Nation, die derartig am Weltmarkt und auf Export angewiesen ist, doch eine andere Lösung braucht. Auch sozusagen. Also das ist im Moment der Furor, der da ist, der natürlich durch unter dem Eindruck der Ereignisse, die ja wirklich dramatisch sind. Ne? Vielleicht müsste man da nochmal zurückgehen und sagen, seit fünf Tagen beschäftigen sich jetzt alle Menschen in aller Welt mit diesem dreifachen Drama. Es ist ja ein dreifaches, das Erdbeben, der Tsunami und außer Kontrolle geratene AKW Fukushima. Und die Anteilnahme ist überall sehr groß. Das soll ja auch nicht in Abrede gestellt werden. Wir hoffen ja auch hier, dass es nicht zu einem völligen Zusammenbruch dieses inneren Schutzmantels der Reaktoren kommt und die Strahlung, die 30 Millionen Menschen nicht trifft, die im Großraum Tokio leben. Aber man muss es natürlich immer in Erinnerung halten, Erdbeben und Tsunami sind Naturereignisse, die tatsächlich 10.000 Menschen in den Tod gerissen haben, Hunderttausende obdachlos gemacht haben. Aber Naturereignisse treffen konkrete Gesellschaften, die sich auf solche Ereignisse mit ihren Mitteln mehr oder weniger vorbereiten. Und die Mittel, die sie dazu einsetzen können, sind abhängig von ihren materiellen Möglichkeiten und abhängig von der inneren Verfasstheit der Gesellschaft. Und in der Hinsicht kann man natürlich sagen, dass schon ein Vergleich mit dem Erdbeben in Haiti, wo vor einiger Zeit 250.000 Menschen gestorben sind und anschließend noch die Cholera ausbrach, dass Japan als hochentwickeltes und hochorganisierte kapitalistische Volkswirtschaft auf eine solche Katastrophe besser vorbereitet ist als andere Gesellschaften. Denn ohne die erdbebensichere Bauweise und die massiv gesicherten Ufer und die Schutzräume und Tsunami-Warnung aufs Handy und so weiter wäre die Zahl der Toten höher. Aber andererseits zeigt sich an dem beschädigten Meiler in Fukushima immerhin, dass eine so hochentwickelte Gesellschaft, die im Konkurrenzkampf auf dem Weltmarkt so eine zentrale Rolle spielt, am Ende noch gefährdeter sein kann als Haiti. Denn wenn es tatsächlich bei dieser Atomkatastrophe zum schlimmsten aller denkbaren Szenarien kommt, also zum Bersten des Reaktorkerns, zum radioaktiven Fallout, dann sind mehr Menschen gefährdet, als Haiti Einwohner hat. Also so kann man das vielleicht eingrenzen, dass es ist eine Naturkatastrophe, aber die Atomproblematik ist keine Naturkatastrophe, aber von ihr mit ausgelöst. Aber eine Naturkatastrophe stößt halt auf Gesellschaften. Und Gesellschaften, darüber müsste man reden, haben bestimmte Art und Weisen, wie sie darauf reagieren. Und in ihren Reaktionen kann man auch etwas über sie erfahren.
Okay, Günther, was erfahren wir in diesen Momenten? Du sprichst davon, es ist eine hochentwickelte Volkswirtschaft, um das mal so zu sagen, auf technologisch wahrscheinlich weltweit führend auf vielen Gebieten. Mhm. Und wir erleben, dass diese Gesellschaft verwundbar ist, unendlich verwundbar ist. Das ist das Erste, was wir sehen und ja. Was wir vielleicht sinnvollerweise auch trennen von den Gefühlen, die hier mitschwingen, also Gefühlen eigener Betroffenheit. Ja. Wir sind nicht betroffen in dem Sinne, dass wir zu befürchten hätten, dass es uns nun auch ereilt.
Das stimmt, das sehe ich auch so, diese Anteilnahme, die es gibt, die besteht ja auch aus verschiedenen Ebenen. Es gibt sicher ganz aufrichtige Betroffenheit, einfach menschliches Mitgefühl, aber du siehst natürlich auch an der Art der Betroffenheit, wie sie, weiß der Teufel, bei Spiegel Online oder in verschiedenen Portalen, wo man seit 5 Tagen im Grunde den Super-GAU herbeiredet, ja, auch ohne auf technologische Feinheiten Rücksicht zu nehmen. Und zum Teil einige Leute wirken, das ist sicher jetzt gemein, aber bei einigen Leuten hat man fast den Eindruck, dass sie fast enttäuscht sind, dass noch nicht alles in die Luft gegangen ist, weil es natürlich politisch instrumentalisiert wird. Und die Betroffenheit, ein Moment der Betroffenheit ist mit Sicherheit der Versuch, hier sozusagen etwas mit dem, was in Japan passiert, zu bewirken, ja. Und das, was man bewirken muss, ist natürlich auch immer ein bisschen unaufrichtig, das, was man bewirken will, weil man im Grunde jetzt ja nochmal alles anfängt von vorne. Man sagt, wer hätte das gedacht, wie gefährlich das ist und so weiter. Und das ist ja alles sehr bekannt. Und ich habe ja eben schon gesagt, die Anti-AKW-Bewegung ist die erfolgloseste Bewegung, die es überhaupt gab. Man lebt ja mit diesen Risiken und hat sich darauf eingerichtet, auf eine Risiko Abwägung. Und das ist im Grunde sowieso die Daseinsweise eines Bürgers oder Untertans, die permanente Abwägung verschiedener Risiken, sein Lohneinkommen zu verlieren, verstrahlt zu werden, in einem Bergwerk umzukommen. Der Wille ist da, Deutschland soll auf dem Weltmarkt eine große Rolle spielen, und eine Konsequenz davon ist halt das Vorhanden von Atomenergie im Energiemix sozusagen. Atomenergie ist ja nur ein Moment des sogenannten Energiemixes, und Atomenergie ist grundsätzlich ein strategisches Gut, so nennt man das. Also strategische Güter sind die Güter, die unter dem Gesichtspunkt der nationalen Sicherheit jenseits von kaufmännischen Kalkülen produziert werden. Also dazu gehören Rüstungsgüter und halt die ganze Energiepolitik. Die Energiepolitik ist ein staatliches Anliegen, wird staatlich gelenkt, nicht von den Atomkonzernen gelenkt, wie oft behauptet wird, sondern vom Staat gelenkt. Der Staat legt fest, wie der Energiemix aussehen soll. Es ging auch nie darum, nur Atomkraft zu haben, sondern immer eine Mischung aus Kohle, Gas, Öl, AKW, Solarenergie, von jedem etwas noch ein bisschen Energie sparen, ist auch dann immer noch angesagt. Aber dieser Energiemix als solcher ist halt ein militärisch-strategisches Kalkül, das vom Staat gelenkt wird. Und dieses Kalkül ist halt Teil von der politischen Ökonomie, die auf Weltmarkt ausgerichtet ist. Und der Energiepreis, das ist sozusagen, es geht dabei immer um die Ökonomisierung des konstanten Kapitals, der Energiepreis, den zu drücken, um die Ware billiger zu machen, um Weltmarkt sozusagen mit seinen Waren landen zu können in der Weltmarktkonkurrenz. Ne?
Oder anders ausgedrückt, es geht darum, die Produktivitäten der nationalen Volkswirtschaften jeweils so zu senken, beziehungsweise so zu steigern, genauer gesagt, dass diese Volkswirtschaft als Ganze sozusagen weltmarktführend sein kann, ihre Produkte dort über den Preis dann zu lancieren und durchzusetzen, um sozusagen einen ökonomischen Gewinn zu erzielen.
Ja, und es geht natürlich auch um strategische Sachen, deswegen sagt man strategische Güter, Abhängigkeit vom Öl reduzieren, Abhängigkeit von russischem Gas reduzieren. Dieser Energiemix ist halt wirklich ein ausbalanciertes politisches Instrument, das auch variiert. Also der Anteil von Atomstrom war in Deutschland lag schon mal höher, der ist jetzt reduziert worden. Und es ist eine Ausbalancierung, die sich auch nach konkreten Veränderungen, also wie weit sollen wir abhängig sein? Damals, als Tschernobyl spielte noch im stand im Mittelpunkt noch der hohe Ölpreis. Heute steht im Mittelpunkt die Abhängigkeit vom russischen Gas. Ein imperialistischer Staat will halt von niemand abhängig sein, sondern in Energiefragen immer handlungsfähig zu sein. Und natürlich, wenn ich sage Ökonomisierung des konstanten Kapitals, ähnlich wie die Verlängerung des Arbeitstags oder spielen halt die Verbilligung von Rohstoffen, die Verbilligung von Energie, spielen halt in der Weltmarktkonkurrenz eine große Rolle, was die Kosten der Waren betrifft, weil für den produktiven Konsumenten die Energierechnung sozusagen ein Kostenfaktor ist, der auf das Produkt übertragen wird und im Produktionspreis wieder erscheint. Wenn der Produktionspreis durch billigere Energie halt gesenkt werden kann, so wie er auch durch Verlängerung des Arbeitstags gesenkt werden kann oder durch Intensivierung der Arbeit, dann hat sich das dann sozusagen gelohnt. Dann ist man konkurrenzfähig. Und das ist natürlich die Dynamik, die dahinter steckt, dass sowohl Japan als auch Deutschland, Frankreich in unterschiedlichen Anteilen unter anderem halt auf Atomkraft setzen, wobei der Anteil unterschiedlich hoch ist, aber niemand von denen hat auch vor, nur auf Atomkraft zu setzen. Da gibt es sozusagen einen Konsens, und zwar nicht, weil man gegen Atomkraft ist, sondern weil es auch zum Energiemix gehört, nicht nur von Atomkraft abhängig zu sein. Das ist also durchaus ein Widerspruch, der innerhalb des Kapitalismus sozusagen ohne Antagonismus gelöst werden kann und auch gelöst wird dauernd. Auch der Streit der Parteien, wie hoch der Anteil sein soll und ob man mit einer Verlängerung der Laufzeiten vielleicht die Ökoenergien, wie es dann heißt, ja, mitfinanziert. Das sind alles Kalküle, die keinen grundsätzlichen Widerspruch betreffen. Mhm.
Historisch, das hatte ich vorhin schon mal kurz angedeutet, hat sich die Atomkraft ja herausgebildet im Zusammenhang mit der Entwicklung der Kernwaffen, der Nuklearwaffen. Irgendwann ist man darauf gekommen, dass man auf die Weise, wie man Waffen herstellt, auch Kernenergie, also Energie herstellen kann und dass die Produkte, die dabei abfallen, eben nicht nur die Energie, sondern auch die Spaltprodukte, die Reste sozusagen, dann für Atomwaffenproduktion verwendbar sind, sodass man eine Verbilligung der Energieerzeugung auf diesem Weg, also das Militärische, das macht man sowieso, und sowohl Forschung, Entwicklung als auch Produktion sind dann kompatibel wechselseitig entweder fürs Militärische oder fürs Ökonomische. Kalter Krieg, 50er Jahre, war das die Idee. Gucken wir das uns in Deutschland an, also im damaligen Westdeutschland, war über die Atomenergie auch immer möglich, einen relativ unkomplizierten perspektivischen Zugriff auf Nuklearbewaffnung, die eigentlich durch das Grundgesetz verboten war, aber die immer gewollt war, zu ermöglichen. Das ist erst abgelöst worden, als man die militärischen Bündnisse mit Frankreich insbesondere so eng geschlossen hat, dass im Zweifelsfall dann auch französische Atomwaffen zur Verfügung stehen würden. Womit Frankreich wiederum sichergestellt hat, dass das unter eigener Kontrolle und Regie geschehen würde. Es gab damals in den 70er Jahren, 80er, viele Hinweise darauf, dass schon entsprechende Raketen auch getestet werden unter deutscher Regie, die dann auch atomwaffenfähig werden sollten. Es gab viele Hinweise darauf, dass die Wiederaufbereitung von Atombrennstäben mit der anfallenden Plutoniumproduktion auch das Ziel hatte, eben militärisches Material zu erzeugen. Erinnerst du dich?
Ja, natürlich. Das ist wirklich ein besonderer Aspekt von der Atomenergie, was du hier ansprichst, nämlich von Anfang an. Strauß war doch auch in diese Sache verwickelt, wenn ich mich richtig erinnere.
Das
kriege ich jetzt nicht mehr zusammen, aber natürlich die Versuch über die Technologie, wie heute beim Iran sozusagen, die angeblich friedliche Nutzung der Kernenergie als Einstieg in die militärische Nutzung, spielt tatsächlich genau die Rolle, wie du sie beschrieben hast. Und ich denke, dass Strauß dabei eine große Rolle spielte, aber es ist ja auch jetzt nicht so wichtig, aber spielte am Anfang eine Rolle, auch, glaube ich, bei der Anti-Atomtod-Bewegung in den 50er, 60er Jahren wurde das ja thematisiert, ne?
Also, das muss man aus meiner Sicht mit heranziehen, weil das erklärt, warum auf der Welt so viele Atomkraftwerke stehen und betrieben werden, die Wiederaufbereitung stattfindet. Ohne diese militärische Komponente wäre politisch ein anderer Weg vorstellbar gewesen. Schon sehr früh und auch immer wieder mal in den späteren Jahrzehnten.
Ja, möglicherweise. Ich meine, die Durchsetzung der Atomenergie, wenn du da zurückgehst auf die 50er, 60er Jahre, die war ja einerseits mit den militärischen und im Kalten Krieg verbunden und andererseits war sie ja auch noch mit irgendwelchen Sozialutopien verbunden, also sozusagen das schöne, leichte Leben mit der Atomenergie und wo alles günstig ist und die Waren billig sind und ein sauberes Umfeld existiert und so weiter. Also die Durchsetzung hatte zwei Ebenen, also einerseits das militärische Programm und andererseits unglaubliche Zukunftsvisionen, bis rein in die Linke übrigens, ja, die auch diese Zukunftsvision. Ich erinnere mich, dass es zum Beispiel in der Sowjetunion so Zeichnungen gab von Zügen, mehrstöckigen Zügen, die auf überbreiten Schienen fahren, mit Atomenergie betrieben sind. Ich glaube, das war sogar in den Kinderbüchern und Jugendbüchern, die die Jugendlichen zur DDR-Jugendweihe bekommen haben, sind ganz viele solche Zeichnungen drin, dass sozusagen nach dem Motto Sozialismus und Atomenergie in Abhandlung von Lenin faktisch eine strahlende Zukunft verspricht und dass man die beherrschen kann. Und dann ist man wieder bei dem Thema des Risiko. Wie kommt es, dass moderne Gesellschaften, die auch technologisch ja relativ aufgeklärt sind, ja, solche Risiken eingehen? Und wie wird in der Gesellschaft das vermittelt? Und wird auch getragen. Es ist ja nicht so, dass du es hier mit einer Technologie zu tun hast, die der Bevölkerung ein Feind als Feind gilt, sondern jeder Daimler-Arbeiter weiß, dass er faktisch weniger Daimlers auf der Welt abgesetzt werden würden, wenn die Energiekosten hoch sind. Insofern gibt es natürlich auch einen verschwiegenen oder auch nicht verschwiegenen Konsens, dass wir alle die Atomenergie brauchen. Und du kommst immer wieder zu dem Thema, wie kommt es, dass moderne Gesellschaften so ein Risiko eingehen und welche Diskurse finden statt und über die sogenannten Risikoabwägung, Grenzwerte und was ist noch gesundheitsschädlich, ab wann wird es schädlich, die Festigung von Grenzwerten, der Begriff der Volksgesundheit, ab wann ist der gefährdet, die Abwägung der Volksgesundheit mit den Fragen von Armut und Reichtum und so weiter. Also das ist das, was mich auch am meisten an diesem Thema interessiert, nämlich die Risikoabwägung, die faktisch an der alle beteiligt sind im Grunde, weil ihre Lebensverhältnisse entsprechend sind und sie sich zu dem Zwangsverhältnis, das ihr Lebensverhältnis darstellt, die Abhängigkeiten, die ökonomische Abhängigkeiten, sich die Menschen verhalten und in diesem Verhalten entscheiden, wie stehen sie zu einem derartig riskanten Unternehmen. Und sie dann in der Abwägung sagen, es gibt viele Risiken in meinem Leben und die Atomkraft ist eins davon. Ja?
In welchem Verhältnis dazu siehst du die Protestbewegungen, die Anti-AKW-Bewegung?
Ja, die Anti-AKW-Bewegung, habe ich ja schon zweimal gesagt, ist super erfolglos gewesen. Sie thematisiert natürlich dieses Risiko. Und wenn du genauer hinschaust, ist es keineswegs so, dass die AKW-Bewegung als Ganzes genommen, von vielleicht irgendwelchen radikalen Fraktionen abgesehen, einen vollkommenen Ausstieg je gewollt hat. Wenn man sich erinnert an die allein an die Debatte unter Rot-Grün, was bedeutet sofortiger Ausstieg, bedeutet es 20 Jahre oder 30 Jahre oder 10 oder 50 Jahre, also schon in der Diskussion um den Ausstieg werden ja immer die Risikorelationen schon wieder staatsmännisch mitgedacht und deswegen, es war ja auch unter Rot-Grün kein Ausstieg, sondern eine rechtssichere Betriebsgenehmigung mit konkreten Fristen, also dieser sogenannte historische Kompromiss, der den gesellschaftlichen Frieden sichern sollte, war ja im Grunde auch nur eine Form von Betriebsgenehmigung. Also ich denke, gleichzeitig hat sich natürlich im Verlauf dieser Zeit das Problem ist ja bei dieser ganzen Sache diese grüne Hegemonie über das Thema. Sie beanspruchen die Grünen trotz Kosovo-Krieg und trotz dieser Laufzeitverlängerung um 30 Jahre, dass sie, also trotz dieses rot-grünen sogenannten Kompromisses, dieser Betriebsgenehmigung, beanspruchen sie die Diskurshoheit über das Thema. Und das besteht ja darin, ihre Diskurshoheit, dass sie genau das, wo wir gerade drüber reden, abtrennen voneinander und faktisch aus einem Thema, das eigentlich heißen müsste, Energie Politik der imperialistischen Staaten, ja, ein Thema machen, irgendwo zwischen Umweltschutz und Warten auf die Preisrevolution bei der Solarenergie und die Kompostierung von Energiegewinnung durch Kompostierung. Selbst dieser komische Diskurs ist ja faktisch übergegangen in ein Modernisierungsdiskurs. Also der alte Öko, der noch den Verzicht predigte und sagte, wir retten die Welt, indem wir weniger essen und trinken und weniger Abfall produzieren, ist ja dann ersetzt worden durch den neuen Öko, der sagt, wir bauen die Rettung der Welt in die Exportprodukte ein. Und indem ich dieses Auto konsumiere oder diesen Kühlschrank oder diese Ware, rette ich die Welt. Also es fakt sich hat sich auch das Konzept der ökologischen Weltrettung ja vollkommen verändert, vom Verzicht zur Produktion von Produkten, in denen die Weltrettung schon inkorporiert ist, sozusagen.
Der Diskurstrick dabei ist ein religiöser unter dem Motto, wir sind betroffen, der Betroffenheitsdiskurs.
Ja, die Betroffenheit ist ja jetzt sozusagen allgegenwärtig, aber in dieser Betroffenheit liegt halt wirklich unglaublich viele Heuchelei. Welche Gefahren Atomenergie bedeutet, weiß man im Grunde, seit es sie gibt, ja. Und mal davon abgesehen fällt mir gerade ein, jeder Unfall trägt übrigens zur Modernisierung der Technologie bei. Also aus diesen Vorpellen in Japan wird natürlich die einschlägige Industrie riesige Lehren ziehen. Und ich habe vor kurzem noch mal ein Zitat gefunden, schon 1994 hat die Bundesregierung Forschung in Auftrag gegeben, wie man einen Kernschmelze, wie man einen Reaktor so organisiert durch innere Höhlen, dass die Kernschmelze nicht zur Evakuierungsnotwendigkeit führt, sondern abgeleitet wird in die Erde. Also jede dieser Unfälle führt nach dem Schreck, der jetzt natürlich alle beherrscht, wird er in 4 Wochen zur neuen Modernisierungs, zur neuen Innovation in der Atomtechnologie, wird das alles genau beobachten, wird sagen, jetzt haben wir genau gelernt, an was man noch machen kann, und die nächste Generation der Atommeiler, die wird, jede Kernschmelze wird in die Erde gehen, und dann wird man unten noch ein Becken machen, damit es nicht ins Trinkwasser geht, und es wird nie mehr eine Evakuierung geben. Also so läuft ja der Modernisierungsprozess. Es ist die Betroffenheit. Die Betroffenheit ist immer mit einer unglaublichen Heuchelei nach dem Motto, wer hätte gedacht, wie gefährlich das alles ist. Und jetzt sehen wir es und wir fordern die sofortige Abschaltung. 4 Wochen später ist das alles durch die staatsmännische Mühle gedreht worden und wird dann wieder relativiert, Risikoabwägung, und dann geht es in irgendeiner Weise weiter.
Du hast es paradigmatisch sozusagen eingangs bei der Sendung heute thematisiert anhand des Tschernobyl-Diskurses. Da hast du anhand der alten Spiegel-Artikel die Wochenschritte sozusagen aufgezeigt.
Ja, ich kann das ja nochmal verlesen. Das eine war der 12. Mai 1986, Spiegel-Titel »Neue Mehrheit für den Ausstieg«. Dann am 28. Mai, also noch im selben Monat, 1986, FAZ-Zitat, so weicht die erste Aufwallung, Schluss mit der Kernenergie, inzwischen weithin differenzierteren Überlegungen, dass die Menschheit noch eine Weile mit dem Teufelzeug leben muss, begreifen inzwischen auch engagierte Gegner. Und in diesen 4 Wochen entwickelt sich faktisch von der Forderung des sofortigen Ausstiegs über ein demokratisches Pro und Contra des Abschaltens, faktisch bildet sich der Typus des realistischen AKW-Gegners heraus, der über Wahlentscheidungen sagt, ich werde jetzt das große Rad der Weltgeschichte drehen und die Partei wählen, die so und so ist und so weiter. Und der bildet sich daraus, und in diesem Diskurs spielt dann eine ganz große Rolle immer der Vergleich zu Gesellschaften, die angeblich nicht so offen sind. Das war damals also die sowjetische Gesellschaft, da wird ja alles verschwiegen. Bei uns kann über alles geredet werden. Und die Pointe ist ja, dass das richtet sich ja heute gegen Japan. Also man sagt da im Land des Lächelns, im Land der Kamikaze-Tradition, gehen die Leute sehenden Auges in die Katastrophe und lächeln noch dabei oder sonst was. So ist halt der Japaner als solcher. Und die haben ja gar keine Diskussionskultur. Die tun ja auch irgendwie alles hinterm Berg halten. Und wer weiß, ob die Regierung die informiert. Das spielte alles schon 86 eine Rolle. Das waren damals halt die Russen. Die haben nicht informiert, während hier alle informiert wurden. Das ist sozusagen der deutsche Untertan besteht darauf, dass er gut informiert werden, weil wenn er nicht informiert wird, findet er, zweifeln die Herrschenden an seiner Konsensbereitschaft, ja, und an seinem Konformismus, ja. Er möchte nicht, dass man an seinem Konformismus zweifelt, sondern will voll informiert sein und dann im Vollbild aller Informationen macht er dann diesen Prozess durch zum staatstragenden AKW-Gegner sozusagen, der alle Aspekte gesammelt hat. Und das Ergebnis ist eigentlich dasselbe wie bei dem Kamikaze-Japaner, ja, nämlich dass weiter alles läuft wie bisher. Nur ist es durch das Selbstbild nochmal bestätigt worden, dass wir hier eine entwickelte Diskussionskultur haben, die zu gar nichts führt. So ein bisschen Aufregung und zum Schluss ist alles wieder so wie vorher. Aber man geht dann anschließend raus und sagt, Mensch, wir sind großartig. Wir haben alles diskutiert, hin und her abgewogen und dass es jetzt in der Risikoabwägung weitergeht, natürlich immer weitergeht, wie ich schon gesagt habe, im Rahmen des Energiemixes. Es ist nicht so, dass es hier irgendjemand gibt, der sagt, ich will nur Atomkraft. Es geht immer um Anteile und auch um Ersetzung und sie kann auch zurückgefahren werden um so und so viel Prozent. Letzten Endes, wenn es ohne Atomkraft ginge, würde man vielleicht auch da einen Weg finden. Ja? Wenn die Preisrevolution auf dem Solarenergiemarkt stattfindet, dann geht es vielleicht auch ganz ohne. Es ist kein antagonistischer Konflikt. Weil der Energiemix als solcher ist sozusagen Konsens.
Ja, wir haben also, du hast das Stichwort angesprochen, wir haben mit einem bestimmten Konformismus zu tun. Und zwar gerade auch in den Oppositionen.
Ja, die Opposition, es gibt ja in Deutschland, was soll ich sagen? Ich meine, deswegen ist ja auch dieses Verhältnis zu den Japanern irgendwo, wie sie sich jetzt den Japanern zurechtlegen, zwischen Verachtung und Ehrfurcht, ja, weil sie in dem, so wie der Japaner beschrieben wird, als heldenhaft, der faktisch stoisch da in die Katastrophe geht, ja. Da schwingen ja auch immer Wunschbilder mit, ja. Aber ich meine, was unterscheidet gerade die Deutschen? Deutschland ist das Land ohne Streiks, ja. Das Land mit dem größten Niedriglohnsektor, das Land, das faktisch aus einem ganz bestimmten Untertanengeist ja einen riesen Konkurrenzvorteil zieht und die ganze Welt damit unter Druck setzt. Also gerade die Bravheit der Deutschen, auch gerade der deutschen Arbeiter, führt ja dazu, dass faktisch das hier alles so gut funktioniert. Und nur, dass halt das über diese Diskussionskultur so gespielt wird, der Ball, dass man sich in seiner Bravheit noch als unglaublich kritisch inszeniert, obwohl es ja in Europa gibt es kein Land, wo die Bevölkerung sozusagen braver ist und wo aus der Bravheit so viel Konkurrenzvorteil faktisch herausfließt in der ökonomischen Konkurrenz auf dem Weltmarkt. Also das ist ja faktisch einzigartig. Das ist ja selbst schon ein Produktivfaktor sozusagen. Also die Bravheit der Deutschen könntest du auch mit drei Atomkraftwerken auf wiegen oder messen. Wenn es einen Messfaktor gäbe, könntest du sagen, die Bravheit der Deutschen entspricht 3 AKWs oder sowas, ja? Wenn du das umrechnen könntest, ja?
In den 70er Jahren wurde das immer wieder als Standortvorteil beschrieben, dass die Deutschen so wenig streiken. Dass so wenig Streiks überhaupt im Verhältnis zu den schlimmen Italienern und Franzosen, wo dauernd irgendwelche wilden Streiks die Produktion stören.
Ja, genau so ist es.
Darüber wird heute gar nicht mehr geredet, vielleicht weil es schon so ganz selbstverständlich geworden ist, ne?
Also man muss sich einfach mal vor Augen halten, das wird ja auch in dieser AKW-Diskussion, und das ist ja das Typische für die AKW-Bewegung gewesen immer, dass sie faktisch diese Gesellschaften, sie hat ja schon gesellschaftliche Zusammenhänge thematisiert, also die Vernutzung von Natur. Aber im Grunde ist ja die AKW-Bewegung entstanden als Alternative zur kommunistischen Bewegung. Das war ja sozusagen der Versuch, das sind ja so viele Ex-Linke damit, da ist deswegen auch reingegangen, es war ja auch der Abschied vom Kommunismus. In dem Moment, wo man die, oder von der kommunistischen Utopie, wie auch immer man das nennen will, in dem Moment, wo die AKW-Bewegung auftrat, trat von den zwei Aspekten Vernutzung von Mensch und Natur, wie es bei Marx ja angelegt wird, nämlich der Raubbau an Mensch und Natur, wenn kein Einhalt geboten wird, sozusagen Mensch und Natur vollkommen draufgehen dabei, diese Rücksichtslosigkeit des Kapitals, das in Schranken gewiesen werden kann, auch durch den bürgerlichen Staat in gewissem Sinn, durch Gesundheitsgesetze oder Sozialgesetze, und so gibt es natürlich dann auch Umweltgesetze, wo deswegen, weil es kontraproduktiv ist, wenn nämlich Mensch und Natur vollkommen durch Raubbau zerstört sind, gibt es auch nichts mehr auszubeuten, ja, sozusagen zum Selbstschutz. Aber was diese frühe Grüne und Ökobewegung ja gemacht hat, sie hat dann die Natur abgespalten, also den Raub an Natur, hat die Natur zur Umwelt des Menschen erklärt. Der Mensch kommt faktisch nur noch als jemand vor, der durch diese Natur durchläuft und eigentlich eher stört bei der ganzen Veranstaltung. Dadurch hat man natürlich, weil es halt auch gegen die Linke gerichtet war, von den damaligen Grünen, hat man die Arbeitsverhältnisse, die Produktionsverhältnisse nicht thematisiert, aber auf eine andere Weise thematisiert, sodass im Grunde die Ausbeutungsverhältnisse rausgefallen sind. Und dadurch kann natürlich auch rausfallen ein ganz simpler Zusammenhang, nämlich der Zusammenhang, dass allein die Produktion von ganz gewöhnlichen PKWs in einer deutschen Hochleistungsfabrik, meinetwegen hinsichtlich des Imports von Rohstoffen, des Imports von Vorprodukten, der Herstellung von Vorprodukten, des Imports von sogenannten Gastarbeitern, ja, hinsichtlich des Arbeitskräfteeinsatzes, der Arbeitszeiten und so weiter, sowie hinsichtlich des Exports der Fertigwaren, also der erfordert Zollverhandlungen mit anderen Staaten, der erfordert Doppelbesteuerungsabkommen, der erfordert Transitabkommen und so weiter, wo Staatsmacht eingesetzt wird. All diese Vorgänge, also die Produktion eines ganz gewöhnlichen PKWs in einer dieser deutschen Hochleistungsfabriken, erfordert ja schon, setzt ja so viel Gewalt schon voraus, dass das eben alles ohne eine ganz bestimmte aggressive Außen- und Innenpolitik, ohne strategisches Energieprogramm, ohne NATO-Mitgliedschaft, ohne Bundeswehr und so weiter ja gar nicht geht. Und die Abtrennung dieser Zusammenhänge, das ist eigentlich das Spezifikum der deutschen Ökobewegung, indem man faktisch das Segment Umwelt rausdefiniert aus diesen Zusammenhängen und sagt, wie schön wäre diese Welt, wenn die, so wie sie ist, mit allen ihrer Konkurrenz und Weltmarktprodukten und Ex- und Import und dem Lebensstandard, wie schön wäre die, wenn es keine AKWs gäbe. Ja? Damit wird im Grunde der Grund, warum es AKWs gibt im Energiemix, ja, wird sozusagen, es wird sozusagen grundlos, es erscheint grundlos. Und es
weggedacht.
Ne?
Weggedacht.
Weggedacht. Es erscheint grundlos und eigentlich eine Frage von Boshaftigkeit der Atomlobby, die nicht zur Vernunft kommt.
Die Natur wird über den Menschen gestellt. Also die Kritik daran, dass der Mensch die Natur, wie soll man sagen, ausbeutet, zerstört und so weiter, ist der sozialen Kategorien enthoben. Also die Zusammenhänge, in denen Natur verwertet wird, werden ausgeblendet.
Es wird alles ausgeblendet. Es wird die Leistungsideologie ausgeblendet. Es wird das Mitmachertum ausgeblendet, mit dem man andere Staaten unter Druck setzt. Ja, es wird faktisch der ganze gewaltsame Zusammenhang ausgeblendet und wird alles reduziert auf ein Begriff, der ja total abzulehnen ist, nämlich Umwelt, ja, und allein diese verrückte Definition, die dann noch kombiniert ist mit irgendwelchen reaktionären Vorstellungen von einem natürlichen Kreislauf und so weiter. Es wird auch ausgeblendet, meinetwegen, was Abfall ist, ja, dass meinetwegen Abfall im Kapitalismus eine Frage ist, die sich über Preis entscheidet, ja, ob ich Pfandflaschen oder alte Pappe oder Pizzapackungen wegschmeiße, ob die als Abfall deklariert sind, hängt halt vom Weltmarktpreis von Alufolie ab oder sowas, ja. Und es gibt halt eine politische Ökonomie des Abfalls, aber bei den Ökos ist halt Abfall und Recycling und die Sachen in der Tonne sammeln und so weiter, ist ja auch alles vollkommen losgelöst von den Marktgeschehen, durch das erst definiert wird, was Abfall ist, was ja dann zu den bekannten Verrücktheiten führt, dass man die Flaschen trennt und alles anschließend wieder zusammengekippt wird, weil gerade der Preis für diese Sachen sehr niedrig ist. Ja.
Man spricht von Verwertung, hat aber keinen Begriff von Verwertung, von Wertproduktion, von Wertvergesellschaftung und so weiter und so fort. So wie ist das möglich gewesen, dass die kommunistischen Gruppierungen, ohne die Ökologiebewegung ja gar nicht die Kraft entfaltet hätte, wie sie sie später entfaltet hat, da so reingelaufen sind?
Ja, das ist eine gute Frage, wie es dazu gekommen ist. Das, ich meine, der Witz war ja, dass die K-Gruppen, KBW und so weiter, waren ja damals die Avantgarde von Anti-Brockdorf, also zumindest die militante Avantgarde, also die Thematisierung, die Anti-AKW-Bewegung beginnt eigentlich noch vor den Grünen mit den K-Gruppen. Und die K-Gruppen waren die, die wirklich am Zaun gerüttelt haben. Aber sie bei den K-Gruppen war es so, dass sie noch sich sowas zurechtgelegt haben, Vernutzung von Mensch und Natur und in ihrem Kosmos die Vernutzung der Natur noch eine legitime Beschreibung als Beschreibung des Kapitalismus vorkam sozusagen, weil sie haben ja Betriebsarbeit gemacht und gleichzeitig haben sie diese Sache thematisiert und haben das noch in eine Art sozialistische Theorie integriert. Und aber haben auch viel, ja, das noch gesehen unter dem Gesichtspunkt, also ich weiß zum Beispiel, der KBW hat damals ganze Broschüren gemacht über das imperialistische Energieprogramm, meinetwegen, also die Kampf gegen die Energiepolitik der großen kapitalistischen Staaten war im Kosmos der K-Gruppen ein Teil des Gesamtkampfes gegen den Kapitalismus.
Da gab es eine Antwortmöglichkeit, die mir einfällt. Ja, so eine gewisse Enttäuschung mit der Klasse, die ja gar nicht so revolutionär war, wie man sie sich mystisch vorgestellt hatte. und dann keinen wirklich begründeten Begriff von der Klasse, von der Arbeiter- und Arbeiterinnenklasse, sondern mehr den Mythos ihrer vermeintlichen revolutionären Disposition, dann die Enttäuschung darüber, die zum Beispiel, das wird immer wieder berichtet, dann besonders krass war, wenn Arbeiter und Arbeiterinnen sich gerade den Ökologie-Leuten entgegengestellt haben und gesagt haben, unter dem Argument der Verteidigung von Arbeitsplätzen, ihr fasst gefälligst das Betriebstor hier nicht an. Und dann aus dieser Begriffslosigkeit, was die Klasse angeht, ein schneller Wechsel zum Volk, zur Bewegung, zur Volksbewegung.
Das stimmt, das spielt auch schon bei den K-Gruppen eine Rolle, diese Idee vom Volk und auch mit den Bauern und der Bauer um Brockdorff herum. Und das war auch diese Zeit, wo plötzlich Mundarten schick wurden und der Regionalismus Urstände feiert und Udo Lindenberg mit Mundart Dialektsachen rauskam. Also das war, und wo die Linke den Begriff der Heimat entdeckte, das spielte eine große Rolle. Also im Grunde setzt dann auch mit dem Zerfall der K-Gruppen, diese Entwicklung geht ja dann sehr schnell, das waren ja nicht nur die K-Gruppen, auch die Spontis, wenn du überlegst, der Spiegel-Titel 1985 Industrieschreck, Joschka Fischer, erster grüner Umweltminister, ja, das war faktisch 2-3 Jahre nach dem Zerfall der K-Gruppen oder der Sponti-Gruppen, wurde dann Joschka Fischer erster grüner Umweltminister, hieß dann auch Umweltminister, ne? Und gleichzeitig lief faktisch in Afghanistan die Stärkung der Taliban durch den Westen gegen die Sowjetunion. Das lief, man muss das ja heute auch immer sich nochmal zurückwilligen, was synchron alles zur selben Zeit passierte. Also während wo sich Leute dann ja auch, so wie später beim Kosovo-Krieg, nicht nur an einem Punkt wendeten, sondern dann plötzlich meinetwegen die Unterdrückung der Afghanen entdeckten und die Unterdrückung der Afghanen und dass man jetzt die Mullahs dort unterstützen muss, lief faktisch gleichzeitig mit der Selbstinszenierung als Industrieschreck und als Umweltminister und der Abtrennung von der linken Begründung des Anti-AKW-Kampfes. Kampfes, ja, so dass das sind halt bestimmte Diskurse, wo bestimmte Entwicklungen gleichzeitig laufen, ja, und das war halt so 85 der Fall. Insofern ist dieses ganze Thema Tschernobyl lohnt sich nochmal zu schauen, wie damals argumentiert wurde und wie unglaublich identisch das ist zu heute. Also die Inszenierungen sind wirklich erstaunlich. Und damals kam halt auf, man könnte das so bezeichnen, das war halt die Wende von der Revolution der Verhältnisse zur Reform des Verhaltens. Also das ist sozusagen die Überschrift. Man
sehr
wollte,
schöne Formulierung.
Ja, man wollte bis dahin die Revolution der Verhältnisse und das klappte nicht. Und da hat man sich dann umgewendet zur Reform des Verhaltens und kommt dann auch dieser gut situierte grüne Mittelstand auf, der seine Menschen mit der Trennung von Hausmüll traktiert und Nichtraucher-Fanatismus und Mülltrennung und Sport machen und diese ganzen furchtbaren Sachen, die kommen ja alle, das ist ja dann ein Schub. In dem Moment, wo du von der Revolution der Verhältnis zur Reform des Verhaltens gehst, gibt es ja da keine Grenzen mehr, weil
die
Änderung der Ernährungsgewohnheiten, genau. Änderung des Wegwerfens und so
die,
weiter.
Die,
ne?
Der entscheidende Umschwung, den ich erinnere aus Tschernobyl, war der von den Massendemonstrationen hin zu dieser Bewegung für unbelastete Nahrung.
Oh ja.
Wenn du dich daran erinnerst. Wo ganz viele Menschen, die Kinder hatten, voller Sorge waren darüber, was sie den Kindern überhaupt noch ernährungsmäßig zumuten können.
Ja.
Und dann aber wirklich die früheren Zimmer der Bürgerinitiativen voll waren mit diesen Fragestellungen.
die Becquerel. Ich meine, das Wort hat man heute schon fast vergessen, aber damals konnte wirklich jeder wusste, was diskutierte über Grenzwerte, über Becquerel und ob man das und das noch trinken kann. Das war dann auch nochmal ein Schub für diese Reform des Verhaltens, also wie ernähre ich mich redlich und wie ernähre ich, tue ich bei der Ernährung darauf achten, dass ich nicht vergiftet werde, wo das sozusagen entvergesellschaftet wird und auf so eine individuelle Ebene geschoben wird. Ne? Das war also ein Schub auch in der Frauenbewegung, in der rechtslinken Bewegung an Verhaltensvorschriften. Gleichzeitig ging das übrigens einher mit einer unglaublichen Staatsbegeisterung. Es gibt in solchen Situationen immer auch eine Begeisterung für den Ausnahmezustand. Das schwingt auch immer mit. Also damals ich erinnere mich an Taz-Artikel, wo dann die Taz sagte, wie soll die Polizei denn die ganzen Salatköpfe messen und so weiter. Man forderte also faktisch in Notstand und auch Notstandsinstitutionen, die jetzt diese Becquerel überall messen und einen Zivilschutz und so weiter, wo man vorher eigentlich dagegen war, das musste jetzt dann der Staat alles kontrollieren. Und
ja, was bleibt uns jetzt am Schluss der Sendung? Weniger Betroffenheit und scharfes Hinsehen in die gesellschaftliche Bedingtheit dessen, was dort in Japan gerade geschieht, wäre so eine Möglichkeit, die dann vielleicht weniger anfällig macht für aus Ohnmachtsgefühlen heraus resultierenden Anschlüssen, die politisch nur nach hinten gehen können.
Ja, diese AKWs sind, ob es offen zugegeben oder wird oder nicht, werden als unumgängliche Kosten, mehr oder weniger unumgängliche Kosten des Gemeinwesens gesehen, wenn wir eine erfolgreiche Exportnation bleiben wollen, kommen wir auf die Sache nicht rum. Wenn wir den Ausstieg wollen, muss man sich das genau überlegen, wie man das macht. Wie gesagt, es ist kein grundsätzlicher Widerspruch. Wenn es eine andere Alternative gibt, wäre man dazu auch bereit. Aber wie wir schon gesagt haben, die Öffentlichkeit inszeniert sich als kritisch, sie ist natürlich mit Sicherheit betroffen. Die Bilder von Japan sind ja wirklich ganz schlimm. Und das ist dann im konkreten Fall sicher schwer zu unterscheiden, wer aus welchem Grund betroffen ist. Soll ja auch nicht in Abrede gestellt werden, dass Leute wirklich schockiert sind von den Bildern und dass natürlich solche schockierenden Bilder immer wieder einen Schub bringen zur Diskussion über diese Geschichten. Aber nichts davon ist wirklich neu. Und meine Annahme ist, dass es tatsächlich nach einer bestimmten Zeit des Schockierens um Innovationen gibt, um die Auswertung der Vorfälle in Japan und deren Umwandlung in modernere AKW-Technologie. Vielleicht fährt man auch nochmal 2-3% die AKW-Technologie runter im Energiemix und erhöht das durch. Und das war ja sowieso geplant. Es hieß ja, dass man faktisch die Verlängerung der Laufzeiten dazu nutzen will, Geld zu verdienen, um die Solarindustrie und die Windkrafträder zu fördern. Das war ja schon Konsens.
Der Kapitalismus reißt die Menschen in so unfassbare Katastrophen, dass so ohnmächtig dieser Satz klingen mag an dieser Stelle, es dennoch nichts Geringeres zu tun bleibt, als den Kapitalismus zu stürzen.
Ja, man kann auch sagen, statt Ausstieg aus der Atomenergie, Ausstieg aus der Lohnarbeit. Das hätte ungefähr die Konsequenz, die dir durch den Kopf geht. Ja?
Gunnar, vielen Dank für deinen Besuch hier heute.
Umgekehrt.